Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, die Geschichte von der Bekehrung des Paulus zu sprechen. Und ich muss schon nochmal denselben Text nehmen wie am vergangenen Sonntag. Da sind wir nicht so schnell mit fertig. Wird erzählt, wie Saulus die Gemeinde Jesu Christi verfolgt und da er auf dem Wege war und nahe nach Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Und er sprach mit Zittern und Zagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ehe wir anfangen, wollen wir eben einen herzlichen Gruß sagen, denen, die im ersten Stock sitzen, im Übertragungssaal. Gestern war in der Zeitung ein schreckliches Bild von einem Auto, das gegen einen Baum gesaust ist. Das muss ein fürchterlicher Aufprall sein, wenn so eine wilde Fahrt plötzlich gestoppt wird. Ich möchte das nie erleben. Meine Freunde, genau das, vorne hier ist alles besetzt. Sie müssen jetzt gehen, wir hinten hier oder laufen Sie ein Stück hinein. Da vorne ist ein Stuhl, da kommt nach vorne. Unser Pumpenglück hier. Ja. Können hier noch prägen, wenn alles zuhören kann, nicht? Das ist ja nicht wie eine katholische Messe, wo man rum draußen reinläuft. Ich sage genau das. Kommt in unserer Geschichte vor, dass so eine wilde Fahrt plötzlich aufprallt. Das kommt in unserer Geschichte vor. Trotzdem, es damals noch gar keine Autos gab. Die Geschichte ist ja beinahe 2000 Jahre her. Sie handelt von dem jungen, einflussreichen Mann in Jerusalem, Saulus, der ein eigenartigen Hass auf das Christentum hat. Darüber sprachen wir schon früher. Und nun ist er imstande, diesem Hass nachzugeben. Es gibt manches in Westdeutschland, was ich nicht mache, aber ich kann es nicht abstellen. Aber dieser Saulus, der hat sich eine Position gespielt, wo er eine großartige Christenverfolgung inszenieren konnte. Und als er die Gemeinde in Jerusalem, diese junge, lebendige Christen, also ein paar tausend Menschen, zerstörte, liquidierte, Menschen in Gefängnis gebracht hat, in Tod, und sind geflüchtet, da macht er sich auf den Weg nach Damaskus, um Christen, die dahin geflüchtet sind, nach Syrien, um die nun zu liquidieren, wie man heute so schön sagt, ne? Oder wie man so abscheulich sagt. Und auf dem Wege, da er nahe bei Damaskus war, da geschieht es. Da kommt die wilde Fahrt zum Stoppen. Da prallt er auf, wie so ein Auto gegen den Baum. Es umleuchtet ihn plötzlich Licht vom Himmel. Ein grelles Licht, ein überirdisches Licht, das hat den Wind gemacht. Denkt man, das so ein Licht, wie wenn eine Atombombe explodiert, so noch viel heller. Göttliche Licht ist noch heller als teuflische. Ein helles Licht und eine Stimme donnert ihm entgegen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er stürzt zu Boden und fragt mit Zittern und Sagen: wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und meine Freunde, es ist eine gewaltige Geschichte. Eine dramatische Szene. Einer der Höhepunkte der Bibel. Und denken Sie, nicht wahr, welche bedeutsame Geschichte, es gäbe kein christliches Abendland, oh, dass das Saulus aufprallte auf Jesus, aufbraute auf Jesus. Aber ich habe mich nun viel mit der Geschichte beschäftigt. Und je länger ich sie ansah, desto mehr hatte ich den Eindruck, sie ist nicht nur eine großartig dramatische Geschichte, sondern sie hat eine geheime, und sehen Sie, nun weiß ich kein rechtes Wort. Ich habe meine Frau, meine Töchter, meine Freunde gefragt, sagt mir das Wort. Eine Ironie, das ist nicht ganz richtig. Sie hat eine geheime, stille Fröhlichkeit. Eine gewisse Scherzhaftigkeit. Das geht einem nicht am ersten Blick auf. Aber so, wenn so ein verborgener Witz drin wäre in der Geschichte. Das ging mir auf, als ich das seltsame Spiel zwischen dem Verfolger Saulus und dem Verfolgten Jesus beobachte. Und ich möchte Ihnen das zeigen, diese verheimliche Fröhlichkeit, diese verborgene Scherzhaftigkeit, ich kann es anders ausdrücken, dieser Geschichte. Ich überschreibe es das seltsame Spiel zwischen dem Verfolger und dem Verfolgten. Das erste ist dies. Der Verfolgte meldet sich zur Stelle. Das erste. Der Verfolgte meldet sich zur Stelle. Meine Freunde, es ist in der Welt viel verfolgt worden. Die Weltgeschichte ist nicht schön. Die Juden sind von Nazis verfolgt worden. Die Hugenotten und andere Protestanten von der römisch-katholischen Inquisition. Eine Sache, von der die katholische Kirche bis heute nicht abgerückt ist. Sie hält es für berechtigt. Muss man wissen. Die Christen in Rom von den Cäsaren, die, ach, wir wollen es lassen, die Aufzählung aller Verfolgungen in der Welt würde uns beinahe zur Verzweiflung bringen. Es ist viel verfolgt worden. Und da ist immer so, dass der Verfolgte flieht oder sich versteckt, untertaucht, wie man heute sagt, und der Verfolger großartig daherkommt. Und so hatte Saulus auch nie anders erlebt. Wenn er aufkreuzte, so in den Quartieren der Christen, dann stoben die auseinander, dann versteckten die sich in tiefsten Kellern, dann flohen sie, wie wir in der Bibel lesen, nach Judäa und Samaria und nach Syrien. So war Saulus geworden. Aber nun in diesem Augenblick bei Damaskus, da steht er dem gegenüber, den er eigentlich verfolgt, den er eigentlich hasst. Und der tritt vor ihn und sagt, Saul, ich bin der Jesus, den du verfolgst. Er will sagen, Saul, ich weiß genau, meine armen Schafe, die du jetzt jagst, die meinst du gar nicht. Du meinst mich, du jagst mich. Saul, hier bin ich, ich melde mich zur Stelle. Eine tolle Sache, der Verfolgte meldet sich beim Verfolger zur Stelle. Hier bin ich. Das ist beinahe lustig. Das ist eine unerhörte Geschichte und erinnert mich an eine kleine Szene, die ich im Weigelhaus neulich erlebt habe, an so einem Nachmittag. Wisst ihr, sind hier hunderte von Kernen, so ein toller Trubel, nicht? Und da war so eine Pause und da machten so ein paar in dieser Pause ein paar große lulatsche Blindekuh, ne? Wenn sie das machen, da fällt das halbe Haus um. Hatten sie einem die Augen verbunden und der hascht also nun die anderen da in seiner Blindheit, ne? Und das geht da doll zu, da fallen Stühle um und Wände um. Und der schlägt mit den Armen um sich und sucht und da ist einer so von hinten an ihn geschlichen und schreit ihm plötzlich ins Ohr, da bin ich ja! Der ist zusammengezuckt, ne? Sehen Sie, so war das in der Geschichte. Saul verfolgt Jesus, einmal steht Jesus da, da bin ich. Und der Saul ist nicht nur zusammengezuckt, er ist zu Boden gestürzt. Und der Saulus ist nicht der Erste, der zu Boden gestürzt ist, als Jesus plötzlich sagt, da bin ich. Das ist kurz vorher schon mal passiert. Nicht möchten wir kleine Examen abhalten. Wissen Sie wo? Das war in der Nacht vor Karfreitag. Da stürmten Schar von Häschern im Garten Gethsemane. Und da tritt ihnen auf einmal ein Mann entgegen in großer, majestätischer Ruhe. Und sagt, wen sucht ihr? Und da brüllen diese Bande. Komisch, wenn ein Uniform an hat, muss er schon sofort brüllen. Das hängt an jedem Schutzmann. Da hört es Reden auf, da wird gebrüllt. Nicht? Da brüllt also einer, Jesus von Nazareth suchen wir. Und da sagt der Mann in majestätischer Ruhe, das bin ich. Bin ich? Können Sie gar nicht Evangelium nachlesen. Und dieser Augenblick, dass der Verfolgte, ganz seltsamer Fall ist, nicht verschwindet, nicht flieht, sondern ihnen entgegentritt, hier bin ich, hat sie so erschreckt, dass sie zurückprallen und zu Boden taumeln. Sehen Sie, das Dasein Jesu, dass er auf einmal da ist, wenn seine Feinde eigentlich gar nicht mitrechnen. Das Dasein Jesu, nur einfach, dass er da ist, ist der größte Schrecken für die Welt. Und dass die Welt noch weiter schlafen kann, ihrem geistigen Schlaf, verdankt sie nur dem, dass der Herr Jesus sich nun nicht jedem Hans Narren und dummen Spötter gleich zeigt. Nicht? Das kann er ja nicht anfangen. Und darum kann die Welt also weiter spotten und weiter geistig schlafen. Aber er wird wieder einmal so da sein, in jedem Falle, wenn der Antichrist kommt. Die Bibel sagt uns, dass wenn der Weltlauf dem Ende entgegengeht, ein großes letztes Weltreich entsteht. Ein Reich, eine Kirche. Sehen Sie diese Einheitsbestrebungen? Mir ist nicht ganz wohl auch bei den Einheitsbestrebungen in Kirchen. Ein und ein Führer, der die Christen nannten in den Gegenchristen. Das letzte große Weltreich, das aus der Weltgeschichte auftaucht, der letzte große Diktator. Und er wird alles dulden, nur die Christen nicht. Den Namen Jesus wird er nicht ertragen. Er wird die letzte große Christenverfolgung werden. Und dann, wenn dieser Antichrist der Höhe macht, ist die letzte Weltreich, dann wird es genau gehen wie beim Saulus. Er ist da. Die Bibel nennt das, er wird wiederkommen in Wolken des Himmels. Dann wird offenbar werden, dass er immer da war. Und nun zeigt sich sein Dasein. Da redet die Bibel immer viel über diesen ganzen Spuk ein Ende machen mit dem Hauch seines Mundes. Wir Christen rechnen sehr, je mehr diese Dinge sich entwickeln, mit dem Wiederkommen Jesu in Herrlichkeit. Er ist da. Sehen Sie, der Verfolger Saulus, ich muss auf ihn zurückkommen, ist ja dann selber Christ geworden. Und aus ihm ist der große Apostel Paulus geworden, das wissen Sie hoffentlich. Und als er der Apostel Paulus war, da wurde er selber ein Verfolgter. Was der anderen angetan hat, passierte ihm nun nicht. Nun wurde er selber Verfolgter. Da wird zum Beispiel erzählt, dass er in Philippi, in einer europäischen Stadt, geißelt wurde, blutig geschlagen und dann im untersten Kerker gesteckt. Und da habe ich im Geist den Paulus gesehen, wie er heimlich lächelt und denkt, Junge, Junge, was wird ihr für Gesichter machen, wenn euch das passieren würde, was mir passiert ist, als ich verfolgte. Dass er plötzlich sich zeigt, dass er plötzlich da ist. Den Schrecken möchte ich eigentlich erleben. Und dieser Gedanke, dass Jesus da ist, dass er da ist, hat ihn so ungeheuer getröst und, soll ich so sagen, belustigt, dass er nachts um Mitternacht im Kerker Lieder gesungen hat. Er musste singen, nicht? So gering war diese ganze Verfolgung geworden von der Wirklichkeit, Jesus ist da. Lassen Sie uns zwischendurch eben versingen, nicht so lange hier Leichen ausgestattet werden. Haben Sie den Faden noch wieder saulos und einmal so fröhlich mit dem Gedanken, der ist ja da, nicht? Es würden die staunen, wenn sie sehen, dass er also um Mitternacht Loblieder sind im Kerker. Und da haben Sie es. Diese Gewissheit, das Dasein des auferstandenen Herrn, das für die Welt ein großer Schrecken ist, ist für die, die Jesus angehören, größte Freude und Trost. Wissen Sie, mitten im Alltag, dass ich drauf bin, er ist ja da. In allen Wirren der Zeit, er ist ja da. Das ist dem, verstehe ich gut, dem Paulus über alles wichtig geworden. Diese Lektion, die er mit Schrecken bei Damaskus lernen musste, er ist da. Das ist ihm über alles wichtig geworden. Er spricht mal im 8. Kapitel des Römerbriefs davon. Da sagt er, ich bin oft sehr K.O. Ich werde von allen Seiten verdammt. Da kommen meine Gemeinden und sagen, ich mache alles verkehrt. Da kommen die Juden und sagen, ich bin abtrünnig. Da kommen die Heiden und sagen, ich bin verrückt mit deiner Botschaft von Offenbarung Gottes. Ach, das ist ja das Geringste, sagt er. Aber da kommt der Teufel und sagt, du bist ja doch ein Mörder, ist dir doch klar. Du hast Christen verfolgt. Bis zum Tod. Meinst du, das geht so schnell weg? Du bist ein Mörder. Hat recht. Da kommt mein Gewissen und sagt, ja, bist du denn groß anders geworden? Hältst du Gottes Gebot? Und da kommt Gottes Gesetz vom Sinai einfach, sagt, und verdammt mich und sagt, du hast kein Gebot richtig gehalten, hast du Gott wirklich gefürchtet und geliebt und nicht deinen Gedanken und Kopf rein und lügst du nicht, lebst du an der Wahrheit. Das Gesetz Gottes verdammt mich. Da kommt der Teufel und sagt mir, gehörst du ja doch. So schnell entgeht mir keiner. Das ist alles verdammt mich. Und dann weiß ich, ich bin doch nicht verloren. Nicht in Zeit und nicht in Ewigkeit. Jesus, der am Kreuz für mich starb, der auferstanden ist, der ist da. Der ist da und nimmt mich in seinen Schutz. Und streckt seine durchgrabenen Hände, seine Nägelmale mein, all meinen Anklägern entgegen und sagt, den habe ich erkauft, erlöst und versöhnt und errettet. Seine Schuld habe ich bezahlt, bitte hier. Und seine Strafe habe ich getragen. Und sagen wir mal, dies Dasein Jesu ist dem Saulus Paulus über alles wichtig geworden und ist allen Kindern Gottes wichtig. Und wenn sie Welt erschreckt, wenn sie kapiert, so ist das für die, die im Herrn gehören, größter Trost. Ich verstehe, dass dieser Vers, von dem ich eben sprach, im Römerbrief dick gedruckt ist. Ich will ihn nochmal sagen. Wer will verdammen? Alles will mich verdammen. Mein Gewissen, der Teufel, das Gesetz Gottes, all die mich verdammen. Wer will verdammen? Christus ist da. So heißt er. Er ist da. Der gestorben ist, da vielmehr, der auferweckt ist, welcher ist zu Rechten Gottes und vertreten. Das Dasein Jesu, eine ganz große Sache. Aber dass er da ist. So, nun muss ich auch weitermachen. Die anderen Teile werden nicht so lang, haben Sie keine Sorge. Ich sagte, hier ist ein seltsames Spiel zwischen Verfolger und Verfolgtem. Das erste, das ihn zeigt, der Verfolgte, meldet sich wunderlicherweise zur Stelle. Den zweiten Abschnitt möchte ich überschreiben. Hier ist alles auf den Kopf gestellt. Ich sagte, es ist so eine geheime Scherzhaftigkeit in dieser Geschichte drin. Und ich möchte es in einem zweiten Punkt zeigen. Welt auf den Kopf gestellt. Also wenn Menschen verfolgt werden, das sind Verfolgte, die Verfolger. Wer zittert? Die Verfolgten natürlich. Lesen Sie mal so die Aufzeichnungen der Tagebücher von den Juden aus dem Nazireich. Oder von Widerstandskämpfern. Da spüren wir die Berichten, dass das Zittern, das Grauen, wenn Hitlers Bluthunde hinter ihnen her waren. Zur Schande unseres Volkes, dass Judenfrauen heute nach Jahren um ihre Rente kämpfen und diese Leute mit riesigen Pensionen unter uns leben. Das muss gesagt werden. Das kann nicht gut gehen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und nicht der Ungerechtigkeit. Aber ich wollte zurück. Wir spüren in diesen Berichten etwas von dem unheimlichen Grauen, das die Verfolgten haben. Die zittern. Und die Verfolger, die treten großartig und prächtig auf. Und meine Freunde, ist das fantastisch in unserer Geschichte, da ist das genau umgekehrt. Der Verfolger Saulus liegt auf dem Boden und stammelt, vielleicht wirklich, mit Zittern und Zagen, was soll ich tun? Und der sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, der tritt großartig auf. Das ist auf den Kopf gestellt, die Welt, nicht? Der Verfolgte redet königlich, der Verfolger zittert und bebt. Jetzt, meine Freunde, ist das wirklich auf den Kopf gestellte Welt, überlegen Sie mal. Schalten Sie einen Geist auf vierten Gang. Ist das wirklich auf den Kopf gestellte Welt? Ich finde eher, in dieser Geschichte wird die Welt, die sonst immer am Kopf steht, mal endlich auf die Beine gestellt. Hier wird das Happy End der Weltgeschichte mal vorweggenommen. Hier wird der Mensch, der böse, kleine, sündige, vergängliche Mensch, so klein und nicht am Boden. Und doch, Herr, dem gesagt ist mir alle Gewalt gegeben, der ist ganz, ganz groß. Und da steht die Welt auf dem Bein und nicht mehr auf dem Kopf, wenn es so ist. Das ist nicht ein Wahnsinn in unserer Zeit? Dass der Mensch, der böse, sündige, dreckige, vergängliche Mensch, großig aufspielt. Gucken Sie sich doch um, Sie ja selber mit, wir alle. Ja, dass Menschen sich als Erlöser aufspielt, am laufenden Band treten die Erlöser auf. Ist nicht schrecklich, wie die Menschen ihre Angst heute immer wieder von Menschen alles erhoffen? Meinen Sie, warum solche Jubel überall immer wieder auftauchen? Der rettet uns vielleicht von der Angst, gell? Und der Sohn Gottes, den Gott der Welt zum Retter gegeben hat, der ihr persönliches Leben heilen, erlösen kann, von der Hölle errettet, der Sünde vergibt, der für sie starb, dieser Sohn Gottes, offen sagen, der ist verachtet. Der ist so klein. Wie kann jeder dumme Junge spotten? Reden Sie in Gesellschaft von ihm, da machen Leute verlegene Gesichter. Das ist schlimm. Und darum wird das in Ordnung kommen. Und sehen Sie, hier ist gleichsam das, ich sage mal, das Ende der Weltgeschichte vorausgenommen worden. Die Welt war auf die Füße gestellt worden. Hier geschieht das, was am Ende der Zeiten geschieht, was Jesaja im zweiten Kapitel so ausdrückt. Ein wundervolles Kapitel, müssen wir für sich lesen. Es werden alle hohen Augen erniedrigt werden, dass der Herr allein groß sei zu der Zeit. Und sehen Sie, Ihr Leben kommt auch erst in Ordnung, wenn Sie klein geworden sind. Meinetwegen ganz zerbrochen vor ihm, aber er groß ist in Ihrem Leben. Da fängt es an, in Ordnung zu kommen. Solange Sie groß sind und irgendwo am Rand noch ein bisschen Religion, da sind Sie mit völlig eingebaut in die verlorene Welt. Da wird es erst groß, wenn alle hohen Augen erniedrigt werden und der Herr allein groß ist zu der Zeit. Ich möchte noch ein Drittes sagen. Ich sage, in der Geschichte ist so eine geheime Fröhlichkeit, so ein geheimer Witz, nicht? So eine Scherzhaftigkeit. Der Verfolger meldet sich zur Stelle. Verzeihung, der Verfolgte meldet sich zur Stelle, also auf den Kopf gestellt. Und jetzt möchte ich noch ein Drittes zeigen. Ich sagte, die geheime Fröhlichkeit in der Geschichte, die wird besonders deutlich in diesem dritten Punkt. Den möchte ich so überschreiben. Wer hat eigentlich wen? Da saust der Saulus hinter Jesus her, verfolgt ihn, er will den Namen ausrotten. Auf einmal tritt dieser Jesus vor ihn, aus einer anderen Dimension tritt er vor ihn und sagt, Saulus, du suchst mich so schrecklich, also hier bin ich, du hast mich jetzt. Ich bin Saul, den verfolgt. Und dann ist mir, als sehe ich mein Heiland lächeln. Glauben Sie, dass Jesus vielleicht lachen kann? Oder können Sie nur tot ernst verstehen? Ich glaube, dass er lachen kann. Wir sind alle Leute unheimlich, die nicht lachen können. Hm? Tiere können nicht lachen. Tierische Menschen auch nicht. Hitler konnte nicht lachen. Nein. So, verstehen Sie. Es heißt, der im Himmel sitzt, lacht ihre, der kann sogar Menschen auslachen. Ich sehe im Geist mein Heiland lächeln, wie er sagt, Saulus, da hast du mich jetzt. Aber ich will dir beiläufig auch sagen, ich habe auch dich. Jetzt habe ich auch dich. Er sagt, es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Saulus, jetzt habe ich dich am Allerhaken und du kommst nicht mehr los. Ja, wer hat nur eigentlich wen? Saulus sucht Jesus und Jesus sagt, da hast du mich jetzt, hier bin ich. Aber er sagt zugleich, ich habe dir aber auch Saulus. Wer hat wen? Saulus hat Jesus und Jesus hat einen Saulus. Das ist zum Lachen, nicht? Wer hat wen? Zwei Jungs jagen hinterher, auf einmal fahren die Arme, ich hab dich, jeder Brüllen, ich hab dich, nicht? Wer hat wen? Und das ist die richtige Bekehrungsgeschichte, meine Freunde. So geht's bei einer Bekehrung zu. Wenn man fragen muss, wer denn eigentlich wen? So geht's immer zu, wenn ein Mensch aus der Finsternis zum Licht kommt. Ach, wie wünsche ich ihm das alle. Ach, ich war so unglücklich vor meiner Bekehrung, als ich christlich war. Da hat man einfach nichts von. Dann lieber ganz heidnisch, nicht? Ich hab das auch probiert. Aber von Christus eine Ahnung haben und seine Kraft nicht erfahren, ist furchtbar sein, nicht? Und nicht einen Frieden der Versöhnung haben. So geht's zu, wenn ein Mensch aus der Finsternis zum Licht kommt. Ich habe da an dieser Stelle der Vorbereitung zurückgeschaut auf meine Jugend, mich gefragt, wie war das eigentlich, wie ich als junger Mann Christ wurde. Und das kann ich so ausdrücken, da habe ich nach mancherlei Umwegen Jesus gefunden. Und jetzt lasse ich ihn nicht mehr los. Ich kann es aber genauso gut ausdrücken. Da hat Jesus mich in alle Haken gekriegt und mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe gezappelt bis dort hinaus, er ließ mich nicht los. Ist beides wahr. Wer hat wen? Er hat mich und ich habe ihn. Und das ist Bekehrungsgeschichte. Wenn ein Mensch sagen kann, ich habe dich, Heiland, und der Herr Jesus sagt, und ich habe dich, und wir lassen uns beide nicht mehr los. Dieses merkwürdige, dieses beinahe lustige, singt Paul Gerhardt, der Sänger vom 30-jährigen Krieg, so schön in einem Lied, das wir eben so zur Überbrückung angefangen haben. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, ich bin dein, du bist mein, niemand soll uns schaden. Ich bin dein, weil du dein Leben, dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, oh mein Licht, aus dem Herzen lasse. Wir wollen jetzt beten und dann diese beiden Verse singen. Wir stehen. Oh Herr, wie geht das wunderlich und großartig zu, wenn du in Erscheinung trittst und diese Wunder und Zeichen und herrlichen und fröhlichen Dinge geschehen unter uns. Und da gibt doch, dass keins von uns daneben und draußen stehe. Amen.